Wir fahren weiter im Matthäus-Evangelium in Kapitel 6. Wir hatten das letzte Mal bei Vers 4 aufgehört und fahren jetzt weiter bei Vers 5. Matthäus 6, die Verse 5 bis 8 jetzt. Das ist das Wort Gottes. Und wenn ihr betet, sollt ihr nicht sein wie die Heuchler, denn sie lieben es, in den Synagogen und an den Ecken der Straßen stehend zu beten, damit sie von den Menschen gesehen werden. Wahrlich, ich sage euch, sie haben ihren Lohn weg. Wenn du aber betest, so geh in deine Kammer. Und wenn du deine Tür geschlossen hast, bete zu deinem Vater, der im Verborgenen ist. Und dein Vater, der im Verborgenen sieht, wird dir vergelten. Wenn ihr aber betet, sollt ihr nicht plappern wie die von den Nationen, denn sie meinen, dass sie um ihrer vielen Worte willen erhört werden. Seid ihnen nun nicht gleich, denn euer Vater weiß, was ihr benötigt, ehe ihr ihn bittet. Himmlischer Vater, wir danken dir für dein gutes Wort. Danke für die Wegweisung. Danke für das Wirken deines Wortes in unserem Leben. Wir bitten dich, Herr, dass du uns aufmerksam machst, dass du uns verstehen lässt, was du uns zu sagen hast, sodass wir mit der Bereitschaft zum Gehorsam hören, dass wir hören, wie ein Jünger hört. Und ich bitte dich, dass du meine Lippen öffnest, dass sie deinen Ruhm verkünden. Amen. Zu Beginn dieser Lehreinheit, so könnten wir sagen, die Jesus begonnen hatte in Vers 1 von Kapitel 6, da gab uns der Herr eine grundsätzliche Ermahnung zuerst. Wir sollten Acht haben. Wir sollten Acht haben, dass wir unsere Gerechtigkeit oder wir könnten auch sagen unsere Frömmigkeit nicht vor den Menschen ausüben, um von ihnen gesehen zu werden und darin inbegriffen von ihnen gelobt oder belohnt zu werden. Der Herr nennt im Besonderen drei religiöse Aktivitäten, so könnten wir sagen, die das betrifft, nämlich das Almosengeben, das ist die Wohltätigkeit, das Gebet und das Fasten. In unserem heutigen Abschnitt, nachdem wir uns über die Wohltätigkeit im letzten Teil Gedanken machten, geht es jetzt heute um das Gebet. Und es geht dabei nicht um eine nur ganz bestimmte Art von Gebet, sondern das Wort, das der Herr hier gebraucht im Originalen, das ist ein recht breiter Begriff, der beinhaltet Fürbitte, Dank, Lobpreis, Anbetung Gottes. Das alles ist hier inbegriffen. Der Inhalt für solche Gebete, der wird uns vom Herrn erst dann im folgenden Abschnitt gegeben, nämlich was wir beten sollen im Unser Vater, das dann anschließend kommt. Das nennen wir ja auch das Gebet des Herrn. Aber jetzt geht es zuerst noch um die Haltung beim Gebet. Mit anderen Worten, es geht zuerst um das Wie und danach erst um das Was wir beten sollen. Wie sollen wir beten? Und ich habe mir zu Anfang gedacht, man sollte eigentlich meinen, dass man nichts falsch macht, wenn man nur betet. Hauptsache man betet, da kann man nichts falsch machen. Ist doch das Beten die höchste religiöse Aktivität des christlichen Glaubens, oder nicht? Aber daran, wie der Herr das Thema jetzt hier behandelt, da können wir sehen, dass wir beim Beten sehr wohl Fehler machen können, ja sogar grob sündigen können, wenn wir beten, beim Beten. Martin Lloyd-Jones sagte ganz treffend dazu, die Sünde folgt uns, sie begleitet uns bis in die Gegenwart Gottes hinein. Die Sünde verdirbt alles. Sogar die Art, wie wir beten, wie wir mit Gott Gemeinschaft haben. Und das ist eine traurige Tatsache. Und es ist ganz wichtig, dass wir uns hier prüfen lassen vom Herrn, von dem, was er hier sagt. Und darum rufen wir uns noch einmal dieses Habt Acht in Erinnerung. Habt Acht, was er am Anfang in Vers 1 sagt. Habt Acht, passt gut auf. Seid ganz aufmerksam, ja, fürchtet euch davor, die Anbetung Gottes durch sündige Haltungen zu verderben. Als ich ein junger Christ, ein ganz frischer Christ war, da habe ich oft Biografien von großen Gottesmännern gelesen und von Missionaren. Und ich habe diese Männer bewundert und ich nahm sie als Vorbilder für mein geistliches Leben. Ich wollte so sein wie sie. Das hat mich ermutigt, dem nachzustreben. Ich will so sein wie diese Männer. Und einmal habe ich ein Buch gelesen über einen Mann, der als großer Beter, vor allem als großer Beter, präsentiert wurde. Und es ist gewiss gut, wenn wir von einem solchen Mann lernen können, was für einen Segen Gott für ein intensives Gebetsleben versprochen hat. Was liegt für ein Segen auf einem Gebetsleben, aus einem tiefen Gebetsleben eines Mannes? Das können wir gut lernen von solchen Vorbildern. Aber ich denke, ein solches Vorbild, das kann unseren Eifer, dem nachzuleben, auch in eine falsche Richtung führen. Wir könnten dazu verführt werden, dass wir denken, ich möchte, dass man dasselbe über mich sagt. Ich möchte auch so gesehen werden. Darum strebe ich ihm nach. Ich möchte auch als ein großer Beter bekannt sein einmal. Ein anderes Beispiel, das ich von damals, von dieser Zeit in Erinnerung habe, ist die Aussage eines Pastors in einer Predigt. Er hat uns das Beispiel von Christen in Korea vor Augen gehalten, in Südkorea. Er sagte, dass es in Korea eine große Erweckung gibt, weil die Christen da so viel beten. Und sie hätten da sogar einen Gebetsberg. Und auf diesem Berg versammeln sich täglich Tausende, um zu beten. Und weil sie so beten, gibt es da eine große Erweckung. Und es gibt viele Tausende, die zum Glauben kommen, weil sie so beten. Und der Prediger ermahnte uns und sagte, dass bei uns so wenig geschieht, weil wir nicht so oft und so viel beten. Und das machte einigen von uns ein schlechtes Gewissen. Wir beten zu wenig. Wir sollten nun zusehen, dass wir möglichst oft und viel beten. Sollten wir das? Ja, gewiss, es ist ja nicht falsch, wenn man viel betet und lange betet. Aber der Herr scheint uns hier in diesem Wort einen etwas anderen Schwerpunkt zu legen. Ich denke, wir sollten uns zunächst die Frage stellen, was bedeutet mir eigentlich das Gebet? Warum bete ich wirklich? Warum begebe ich mich ins Gebet? Was erwarte ich eigentlich davon? Und unser Herr zeigt hier, dass das Gebet zuallererst die Pflege der Beziehung mit Gott, unserem himmlischen Vater, ist. Und darum ist die richtige Herzenshaltung für das Gebet, für die Anbetung, das Wichtigste. Das muss allem praktischen Beten vorausgehen. Und darum spricht Jesus zuerst diese Herzenshaltung an hier. Sie ist viel wichtiger als die Menge der Gebete und ihre Länge. Und auch wichtiger als die Worte, die wir gebrauchen, um zu beten. Bevor er uns sagt nun, wie wir eingestellt sein sollen, das heißt, wie wir richtig beten, sagt er uns, wie wir es nicht tun sollen, was wir auf keinen Fall tun sollen. Wir sollen nicht wie die Heuchler und nicht wie die Heiden, das meint er, wenn er die von den Nationen sagt, nicht wie die Heiden beten, nicht wie die Heuchler und nicht wie die Heiden. Wir erinnern uns, wenn wir hören, nicht wie die Heuchler, erinnern wir uns, dass das Wort Heuchler Schauspieler bedeutet. Das haben wir beim letzten Mal etwas ausführlicher angeschaut. Ein Heuchler, das Wort Heuchler, Hypokrites ist das Wort, das man für Schauspieler braucht. Schauspieler spielen eine Rolle. Sie geben vor, etwas zu sein, was sie in Wirklichkeit nicht sind. Bei Schauspielern ist das gut so, wir erwarten das von ihnen, dass sie eine Rolle spielen. Und sie tun das, um dafür bezahlt und auch um dafür bewundert zu werden. Wer nun Anbetung Gottes in der Öffentlichkeit praktiziert, damit er von allen gesehen und weil er von allen dafür gelobt werden will, der ist ein solcher Schauspieler, ein Heuchler. Er hat nicht verstanden, wofür Gott uns das Geschenk des Gebets gemacht hat. Und er verdirbt eine der höchsten Gaben Gottes. Der Herr sagt, er hat seinen Lohn dahin. Er bekommt keinen Lohn mehr für sein Gebet, für sein Beten. Das heißt, seine falschen, sündigen Erwartungen werden nicht erfüllt. Gott gibt ihm nicht seine Zustimmung und er erhält keinen Segen. Und damit ist natürlich nichts gegen öffentliches Beten gesagt, wenn es hier heißt, wir sollen nicht so sein wie die, die an den Straßenecken oder in den Synagogen öffentlich beten. Der Herr sagt nichts gegen öffentliches Beten an sich. Es heißt nicht, dass wir überhaupt nicht beim Beten gesehen oder gehört werden dürfen. Sonst dürfte ich ja auch als Pfarrer nicht öffentlich in unserer Synagoge, also in unserem Versammlungsort im Gottesdienst beten. Im Gegenteil, ich möchte gesehen und ich möchte vor allem gehört werden, wenn ich bete, wenn ich die Gemeinde im Gebet anleite. Und ich überlege mir sehr gut, welche Worte ich dafür gebrauchen möchte oder soll. Verwerflich ist die Absicht, das Gebet dazu zu benutzen, sogar zu missbrauchen, um Ansehen bei den Menschen zu bekommen. Ich muss mich davor hüten, die Bewunderung der Gemeinde zu suchen, um etwa zum Beispiel damit anzustreben, dass ihr sagt, unser Pfarrer ist ein großartiger Beter. Auch ihr müsst euch davor hüten, wenn wir gemeinsam beten, wenn wir eine Gebetsgemeinschaft haben zum Beispiel. Dagegen ist auch nichts gesagt, weil es gibt in der Bibel viele Beispiele, wo Menschen gemeinsam beten und Gott anbeten. wir müssen uns davor hüten, wenn wir gemeinsam beten, vor der Versuchung, die sehr groß und ist und nahe liegt, wenn wir die Gebete der Geschwister hören und dann lieber nicht laut beten, weil wir denken, ich könnte das nie so gut. Ich will nicht laut beten, dass die anderen mich hören, weil ich kann nicht so gut beten. Dann sind wir vielleicht schon dabei, uns Gedanken darüber zu machen, wie wir mit unseren Gebeten bei anderen ankommen. Und das sollen wir nicht. Wir sollen nicht beten, um anzukommen. Ich erinnere mich noch gut an unsere ersten Gebetstreffen als junge Christen. Wir haben sehr oft uns unter der Woche getroffen, spontan oder geplant, manchmal fast jeden Abend kamen wir zusammen und beteten, lasen etwas in der Bibel und beteten. Und da musste man natürlich auch mitbeten. Und ich hatte große Angst davor, laut zu beten, weil ich befürchtete, dass ich das nicht gut genug machen würde, dass da komische Worte herauskommen, die nicht gutiert werden von den anderen. Und wenn ich es dann wagte, auch einmal ein Gebet zu stammeln, dann wurde ich ganz rot, einen heißen Kopf bekam ich und ich bekam furchtbare Angst davor, dass jemand vielleicht die Augen noch offen hatte und sah, wie einen roten Kopf, was für einen roten Kopf ich habe. Und man könnte Mitleid haben mit so einem armen Kerl oder nicht, aber wenn ich ehrlich bin und es genau nehme, dann muss ich bekennen, dass ich damit beim Beten sündigte. Weil es mir mehr darauf ankam, wie ich bei den anderen dastehe, als dass ich das Gespräch und die Gemeinschaft mit meinem himmlischen Vater suchte. Habt Acht, sagt unser Herr, habt sehr gut Acht, dass ihr mit euren Gebeten nicht die Hörer und Zuschauer zu beeindrucken sucht. Neben den Schauspielern gibt uns der Herr ein weiteres Beispiel dafür, wie wir nicht beten sollen, wie wir nicht gehalten sein sollen bei unseren Gebeten. Nicht wie die von den Nationen, nicht wie die Heiden. Und hier steht nicht im Vordergrund, ob wir das jetzt öffentlich oder im Verborgenen tun. Es geht dem Herrn mehr darum, dass wir nicht diese verkehrte Meinung haben sollen, dass die Menge der Worte oder auch die schönen Formulierungen ein gutes Gebet oder ein wirksames Gebet ausmachen. Wenn der Herr sagt, das Gebet soll nicht ein Geplapper wie das der Heiden sein, dann könnte er an die Baalspriester gedacht haben, die Elia auf dem Berg Karmel herausgefordert hat. Diese Baalspriester, die wollten ja dann beten, dass Gott ihr Opfer annimmt, und da heißt es von ihnen, sie riefen vom Morgen bis zum Abend den Namen des Baal an. Baal, antworte uns, aber da war kein Laut, keine Antwort, und sie hüpften um den Altar, den man gemacht hatte. Und es geschah am Mittag, da verspottete Elia sie und sagte, ruft mit lauter Stimme, denn er ist ja ein Gott. Er ist sicher in Gedanken, oder er ist austreten gegangen, oder er ist auf der Reise. Vielleicht schläft er, dann wird er aufwachen, wenn ihr laut ruft und viele Worte macht und so weiter. Und da riefen sie mit lauter Stimme und ritzten sich, wie es bei ihnen Brauch war, mit Messern und mit Spießen, bis das Blut an ihnen herabfloss. Und es geschah, als der Mittag vorüber war, da gerieten sie in Raserei bis zur Zeit, da man das Speisopfer opfert. Aber da war kein Laut, keine Antwort, kein Aufhorchen von Gott. Das ist eine Karikatur von religiösen Menschen, die denken, durch ihr Gebaren beim Beten könnten sie Gott auf magische Art und Weise umstimmen, günstig stimmen. Wir finden solche magischen Vorstellungen über das Gebet auch heute in verschiedenen Religionen. Es gibt diese Gebetsmühlen, die kann man an einem Griff festhalten und dann drehen. Und dann werden Gebete, die drehen sich und sie verstehen das so, dass die Gebete dann gebetet werden. Und je mehr man diese Büchsen dreht, desto mehr betet man dann. Man kann sein Gebet multiplizieren und viel schneller viele Worte beten. Oder wir können auch an die Rosenkränze denken in der römisch-katholischen Kirche, wo man diese auch dreht und dreht und dreht und dass diese Gebete herunter plappert, oder wie die Heiden. Und manchmal wird nach der Beichte dann vom Priester eine solche Anzahl Rosenkranzgebete verordnet, durch die man sich dann in eine bessere Stellung vor Gott betet. Je mehr man den Rosenkranz dreht, desto besser. Wenn Jesus sagt, wir sollen beim Beten nicht viele Worte machen, dann sagt er damit aber nichts gegen langes Beten. Er selbst verbrachte ganze Nächte im Gebet. Und im Garten Gethsemane, als er gebetet hatte, bevor er dann ans Kreuz ging, da hat er wohl recht lange gebetet, denn seine Jünger, die sind dabei eingeschlafen. Wogegen er spricht, ist die Idee, dass wir durch den großen Aufwand vieler Worte Gott dazu bewegen könnten, uns wohlgesinnt zu sein oder uns zu geben, was wir wünschen, weil wir einen solchen großen Aufwand an Worten betreiben. Auch müssen unsere Gebete nicht einer bestimmten Weise wohl formuliert sein, dass sie eine Wirkung erzielen. Auch damit sagt der Herr nichts gegen gut formulierte Gebete oder vorformulierte Gebete. Diese haben ihren Platz, zum Beispiel ja auch im öffentlichen Gottesdienst. Oder wenn ich die Gemeinde im Gebet anleite, wie es ja mein Auftrag ist, dann soll ich mir gut überlegen, mit welchen Worten ich bete. Das Gebet soll biblisch richtig sein und es soll verständlich sein, dass jeder sein Amen dazu sagen kann. Wir sollen aber nicht denken, dass Gott unsere schön gesprochenen Worte braucht, um zu hören oder um zu antworten, um uns zu segnen. Gott braucht diese Worte nicht. Die Hörer vielleicht, die dann mitbeten, die brauchen sie vielleicht. Wenn wir vor einen König treten oder einen Machthaber, da kann es nützlich sein, oder wenn wir ihm mit unseren Worten schmeicheln, dann bewegt ihn das vielleicht dazu, uns unsere Bitten eher zu gewähren. Aber bei Gott ist das verwerflich. Wenn wir meinen, dass wir ihm mit schön komponierten Gebeten Honig ums Maul schmieren können, um ihn zu bewegen. Denn er weiß sowieso, was wir wollen, noch bevor wir es ausgesprochen haben. Wenn ich nun zusammenfassen soll, was denn bei den Gebeten der Heuchler und der Heiden falsch ist, dann würde ich sagen, es ist der Gedanke, dass unser Beten als eine Leistung verstanden wird. Eine Leistung, die wir erbringen, um bei Gott etwas zu bewirken. So dass wir uns um eine Präsentation, um eine Art Vorführung bemühen, die dann belohnt wird. Von Menschen oder von Gott. Und Jesus sagt dazu, das funktioniert nicht. Menschen mögt ihr zwar damit beeindrucken, aber Gott beachtet solches Beten nicht. Wie sollen denn dann unsere Gebete sein, dass sie Gott gefallen und dass er sie erhören will? Was will Gott, dass wie unsere Gebete aussehen sollen? Wenn wir beten, dann sollen wir uns zuerst bewusst machen, mit wem wir es zu tun haben, zu wem wir beten. Die Heuchler, die öffentliche Aufmerksamkeit suchen, oder die Heiden, die viele Worte machen, die ekstatischen Balspriester oder Leute mit Gebetsmühlen oder so ähnlich, die haben eines gemeinsam. Sie scheinen nicht zuerst die Gemeinschaft des himmlischen Vaters zu suchen. Das scheint nicht ihr erstes Anliegen zu sein, dass sie in die Gemeinschaft mit dem himmlischen Vater kommen. Es scheint ihnen darum zu gehen, eine Form des Gebets zu wahren und zu benutzen, um ein bestimmtes Ziel zu erreichen. Und Jesus verwirft diese Einstellung zum Gebet. Sie ist ein krasses Missverständnis von dem, was Gebet, ja, was das christliche Leben überhaupt ist. Das christliche Leben und das Gebet, das daraus ja fließt, besteht in einer innigen Beziehung zu unserem Vater im Himmel. Wenn ihr betet, dann kommt zum Vater, sucht zuerst ihn. Und wenn ihr ihn aufsucht, dann müsst ihr nicht zuerst etwas tun, um ihn günstig zu stimmen. Das könnt ihr gar nicht, weil er euer Herz vollkommen kennt. Mit dem, was ihr seid, könnt ihr Gott nicht günstig stimmen. Und darum auch nicht mit dem, was ihr macht, das von euch kommt. Gott nimmt die aus Gnade an, die ihn anrufen. Aus Gnade. Nahe ist der Herr allen, die ihn anrufen, allen, die ihn in Wahrheit anrufen. Psalm 145, Vers 18. Und das sollen wir tun. Und darum sollen wir alles um uns herum ausschließen. Das Gebet ist allein ein Gespräch, und es ist die Beziehungspflege zwischen mir und dem Vater im Himmel. Kein Mensch und keine Sache soll dazwischen stehen oder einen Einfluss darauf haben. Und darum sagt der Herr, wir sollen in die innerste Kammer gehen und abschließen. Der innere Raum, den er hier nennt, das ist eigentlich die Vorratskammer. Das ist der innerste Raum im Haus, die Vorratskammer. Und da sollen wir hinein und sie abschließen. Das ist natürlich bildhaft gesprochen. Man muss nicht unbedingt in seine Vorratskammer gehen, um zu beten. Man kann auch so beten, wenn man durch die Straßen geht. Oder wenn man sich in einer Gebetsgemeinschaft oder im Gottesdienst befindet. Kann man auch so beten, wie wenn man in der innersten Kammer mit dem Vater im Himmel allein ist. Wenn man ins Gebet geht, dann sollte man wirklich jetzt allein sein mit dem Vater im Himmel. Wenn ich zum Beispiel im Gottesdienst laut bete, dann ist es nicht ein Problem, dass ihr alle mich dabei hört. Ihr sollt mich ja hören, dass ihr euer Amen dazu sagen könnt. Aber ich selbst, wenn ich bete, ich sollte nicht mehr daran denken, was ihr jetzt wohl denkt, wenn ihr das hört. Oder ob es euch gefällt oder nicht. Ich muss darauf konzentriert sein, dass ich mich in der Gegenwart des himmlischen Vaters befinde und jetzt mit ihm allein spreche. Und wo immer ihr seid, wenn ihr betet, allein oder in Gesellschaft von Geschwistern, da müsst ihr immer im Geist in diese Kammer gehen, wo es nur noch dich und den himmlischen Vater gibt. Dass Jesus zweimal den Vater hier nennt, das hat noch einen weiteren Grund. Und dieser Grund betrifft unsere Erwartungshaltung beim Gebet. Wir sollen uns bewusst machen, wie der Vater sich verhält, wenn er uns ansieht, wenn wir beten. Der Vater sieht ins Verborgene. Der Vater wird vergelten. Vers 6. Und der Vater weiß, was wir benötigen, ehe wir ihn bitten. Vers 8. Und diese Tatsachen, die mahnen uns, uns dem Vater vertrauensvoll zu nähern. Wir sollen nicht einfach vor Gott sitzen und etwas sagen, von dem wir denken, dass es gut ist, es zu sagen, ohne wirklich mit dem Herzen beteiligt zu sein. Das kann uns mit Gebetslisten passieren, oder nicht? Ich habe auch Listen mit Geschwistern, Menschen, für die ich bete, damit ich mich daran erinnere. Jeden Tag bete ich dann für diese und für diese Leute. Aber diese Gebetslisten können mich auch dazu verführen, dass ich die einfach herunterbete, herunterleiere. Oder? Das sollen wir nicht tun. Wir sollen uns bewusst sein, dass wir zum Vater im Himmel kommen. Und wir sollen im Glauben zu ihm kommen. Er wird es vergelten. Er ist allmächtig, er hat es versprochen. Er kann und wird uns auch geben, worum wir ihn bitten, wenn es nicht gegen seinen Willen ist. Jakobus schreibt in Jakobus 1, Vers 5 und folgende: Wenn aber jemand von euch Weisheit mangelt, so bitte er Gott, der allen willig gibt und nichts vorwirft, und sie wird ihm gegeben werden. Er bitte aber im Glauben, ohne zu zweifeln. Denn der Zweifler gleicht einer Meereswoge, die vom Wind hin und her bewegt und getrieben wird. Denn jener Mensch denke nicht, dass er etwas von dem Herrn empfangen werde. Wir sollen im Glauben beten, vertrauensvoll zum himmlischen Vater kommen. Und wir können und sollen auch vertrauensvoll beten, weil der Vater weiß, was wir brauchen, noch bevor wir ihn darum bitten. Das soll uns nicht abhalten, überhaupt zu beten. Wir könnten ja auch denken, ja, müssen wir gar nicht mehr beten, wenn er sowieso weiß, was wir brauchen. Nein, das sollen wir nicht. Weil er unser guter Vater ist, will er uns sowieso geben, was wir in seinen Augen brauchen. Aber er wartet oft damit, bis wir in seine Gegenwart treten und ihn bitten, weil er unsere Gemeinschaft will. Nicht, weil er informiert werden muss, was wir nötig haben, sondern weil er die Beziehung zu seinen Kindern sucht. Und er will, dass wir von unserer Seite aus seine Nähe suchen, damit wir dadurch gesegnet werden. Wir werden gesegnet, wenn wir in die Gegenwart Gottes kommen, im Gebet. Denn er weiß, was wir nötig haben. Wir werden in der Schrift oft aufgefordert, beharrlich, ohne Unterlass zu beten. Nicht, dass wir nicht kommen sollen, weil er ja sowieso weiß, was wir brauchen. Aber es heißt, dass wir nicht viele Worte machen müssen, um dem Vater erst zu erklären, was unser Problem ist. Er weiß es. Ich selbst muss oft zu ihm gehen und einfach sagen: Vater, du siehst den Schlamassel hier. Bitte hilf mir da heraus. Das ist alles, was ich oft beten muss, weil er weiß, was er tun muss, um mir da herauszuhelfen. Wir kommen in der richtigen Haltung zum Vater, wenn wir kindlich, ehrfurchtsvoll, demütig, vertrauensvoll kommen. Aufrichtig, mit wenigen Worten, die diese Haltung ausdrücken. Ich denke, der Apostel Petrus fasst das am besten zusammen. Er schreibt das eigentlich über die christliche Glaubenshaltung, aber das gilt für das Gebet genauso. Petrus schreibt, und das zum Schluss jetzt, 1. Petrus 5, Vers 6, demütigt euch nun unter die mächtige Hand Gottes, damit er euch erhöhe zur rechten Zeit, indem ihr alle eure Sorge auf ihn werft, denn er ist besorgt für euch. Amen.